Herzlich willkommen zum Podcast Living Transformation. Der Podcast für agile und digitale Transformation. Was ist Transformation? Wie kann agile Zusammenarbeit gestaltet werden? Und was bringt Agilität? Diese und weitere spannende Fragen diskutieren wir in diesem Podcast mit unseren Gästinnen. Euch erwarten hilfreiche Erfahrungen aus der Praxis und Einblicke in die Hürden in den Organisationen unserer Gästinnen.
Hallo, liebe Hörer und Hörerinnen, eine neue Folge von der Living Transformation, dem Podcast über Lean agile Transformation in Unternehmen unterschiedlicher Größe. Eine neue Folge ist draußen und ich habe das Glück, das Interview heute führen zu können mit Jakob von Unzer. Wer Jakob ist und was Unzer ist, werden wir am Anfang klären. Dann nachher gehen wir so ein bisschen rein, was für eine Transformation bei Unzer gerade durchgeführt wird, welche Herausforderungen es gibt, Besonderheiten, was man mitnehmen kann, vielleicht auch für die eigene Anwendung. Aber bevor wir da rein starten, Jakob, erstmal vielen Dank, dass du heute da bist. Und vielleicht magst du einen kurzen Einblick geben, wie dein Werdegang ist, wie du sozusagen jetzt in der Position des Chief Transformation Officers bei uns da angekommen bist. Gib uns doch mal ein bisschen Hintergrund zu dir.
Erstmal danke, Mario, für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich heute die Chance habe, ein bisschen zu erzählen von mir, aber vor allem auch von uns. Ich fange vielleicht mal mit mir selber an. Ich bin Jakob, ich bin in der Tat Chief Transformation Officer, habe aber daneben auch noch den Titel Risk Officer. Das heißt, ich gucke natürlich auf der einen Seite auf die Transformation, auf der anderen Seite habe ich einen bunten Strauß von mehr Backoffice-orientierten Funktionen wie Risikomanagement, die Rechtsabteilung, Datenschutz, all das, was wir in unserem Umfeld eben auch brauchen und auch bedienen. Und das große, sozusagen nach vorne gerichtete Bereich, wenn man so will, ist die Transformation, über die wir uns heute gerne unterhalten zusammen.
Kannst du mal einmal, also der Chief Transformation Officer ist jetzt nicht unbedingt der Officer, ich sag mal der CTO, den ich häufig sehe bei Unternehmenskonstellationen. Wie ist es denn dazu gekommen, einen Chief Transformation Officer zu ernennen?
Ja, das ist eine super Frage. Das war auch, ich habe vor 3 Jahren hier angefangen bei Unser und da habe ich eigentlich angefangen als CFO und CRO, also für sozusagen Risiko und Finance. Mhm. Und es hat sich dann in den ersten 12 Monaten herauskristallisiert, dass aufgrund der Tatsache, dass Unser eine sehr klassisches Buy-and-Build-Konstrukt ist, was vor 3 Jahren in der zweiten Phase von Private Equity war und jeder immer die sozusagen auch ein bisschen die Geldbörse aufgemacht hat und wir dadurch auch Akquisitionen tätigen konnten und durften, bestehen wir im Grunde genommen aus jetzt 13 einzelnen Firmen, die unterschiedlich groß waren und unterschiedlich weit fortgeschritten in ihrer eigenen Historie. Und die mussten zusammengebaut werden. Und das eben nicht nur technisch für den Abschluss, sozusagen Konzernabschluss zu machen, sondern vor allem auch von der Kultur, von den Prozessen, von der Art und Weise, wie wir arbeiten. Und daraus resultierte dann zusammen mit meinen Kollegen im Management die Idee zu sagen, wir generieren dafür eine Funktion, die ich dann auch sehr gerne aufgenommen habe.
Da haben wir übrigens eine Gemeinsamkeit. Ich komme ja auch ursprünglich in den 90er Jahren, habe ich mal Prüfung studiert, also auch finanztechnisch. Deswegen finde ich diese Kombination aus Zahlenmensch, Faktenmensch und dann in die Transformation, weil Transformation ist ja häufig, wird ja oft als Soft-Skill-Thema verschrieben. Und wenn das dann durch einen Finanzer gemacht wird, ich finde, das hat was, ne?
Genau, es ist total, also das hat, man kann da sehr viel Mehrwert stiften und das ist auch das, was mich eigentlich am meisten daran interessiert und was mich auch am meisten sozusagen daran engagiert, ist, dass wir versuchen, es geht nicht immer, aber wir versuchen auch eben den finanziellen Impact darzustellen und damit reinzukriegen und dadurch wird das Ganze auch greifbarer für vielleicht auch Leute außerhalb des Teams, aber fürs Team natürlich total motivierend, wenn man merkt, man hat hier irgendwie so und so viel Euro Beitrag geleistet.
Ja, ich glaube, dass die Messbarkeit ist extrem wichtig. Wenn ich anfange mit Transformationsthemen, frage ich auch als erstes, Mensch, warum machen wir den Bums überhaupt? Ne? Also warum sitzen jetzt gerade beispielsweise 60 Leute hier? Ich kann das mal kurz ausrechnen. Guck mal, das ist ein schöner Porsche, der hier steht. Woran messen wir, dass wir in einem Jahr, wenn wir hier wieder sind, erfolgreich sind? Ne? Und da sind als Lagging-Indikatoren sind auch Finanzwerte wichtig. Ne? Da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen, wie kann man Transformationen messbar machen? Das finde ich eine super interessante Thematik. Vielleicht kannst du da schon so einen ersten Einblick zugeben. Was sind denn so 2, 3 Kennzahlen, die ihr verwendet, um Transformations-Impact, Einfluss der Transformation auf das Unternehmen irgendwo auch in Zahlen zu bringen?
Ja, also wir versuchen, vielleicht hole ich da nochmal einen Schwung sozusagen Historie raus. Wir haben eigentlich so 2 oder 3 Phasen, kann man eigentlich unser unterteilen. Wir sind grundsätzlich, eben wie gesagt, gab es den ersten Private Equity Einkauf in die Firma 2017. Dann ein Weiterverkauf 2019 bzw. 20, je nachdem, wie man das zählt, an ein zweites Private Equity Investor. Und dadurch in diesen Jahren, also sozusagen 17 bis 21 ungefähr, wurden diese Firmen zusammen gekauft. Und was wir, wie wir das betrachten, ist, wir haben einmal die Systeme integriert, also wir versuchen uns schon daran zu messen, wie viele Systeme, ich sag mal, redundante Themen abdecken. Mhm. Und da muss man sozusagen, ja, es ist total interessant drauf zu gucken, weil wir auch vom Kern her sind zwar 13 Entitäten, die wir gekauft haben, aber ich würde mal sagen, so von den relevanten oder von den größeren reden wir von 7 bis 8. Die immer so aus dem Bereich 50 bis 100 Leute bestand. Und daraus resultiert eigentlich so eine ganz, ganz interessante Konstellation, dass es viele Systeme, aber auch Prozesse gab, die parallel dann natürlich liefen. Auf einmal hatten wir 8-mal den gleichen Prozess oder 8-mal das gleiche System. Ein super Beispiel ist Billing, also die Auszahlung der Händler von dem Geld, was wir einsammeln, hatten wir 9-mal nebeneinander. Und da ist zum Beispiel eine Messgröße, so, jedes Jahr versuchen wir irgendwie 2 Billing-Systeme abzuschalten mit dem Endziel, dass wir irgendwann nur noch 1 haben, weil es am Ende total viel Sinn macht. Eine andere Kennzahl ist, wie gesagt, was wir auch schon gerade hatten, ist auch ein Beitrag zu unserem wirtschaftlichen Ergebnis. Wir versuchen das so tendenziell auf EBITDA zu machen. Und da kann man tolle runtergebrochene Ergebnisse auf irgendwelche Kosteneinsparungen machen, aber auch auf Effizienzsteigerungen. Also wo eigentlich sozusagen der Mehrwert, glaube ich, besteht in dem, was wir machen, ist, dass wir einfach Effizienzen heben, indem wir Prozesse automatisieren, standardisieren und auch zusammenführen und dadurch irgendwie ja, schneller werden und weniger Kosten produzieren.
Mhm. Jetzt hast du angesprochen, durch die vielen Unternehmen viele Prozesse, Parallelprozesse, viele Systeme auch. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Arbeitsweise der unterschiedlichen Unternehmen relativ unterschiedlich ist. Ich habe mich ja ein bisschen vorinformiert, deine Kollegin hat mich ja gebrieft. Da sind ja Unternehmen dabei, die wirklich sehr, sehr schon älterer Natur sind, ne, und sich lange sozusagen bewährt haben. Andere Unternehmen sind frisch gegründet als Start-up. Wie hast du das Thema Arbeitsweise, Werte und auch Unternehmenskultur in die Transformation mit berücksichtigt oder vielleicht auch getrieben?
Das ist eine super Frage, weil das ist in der Tat etwas, was, glaube ich, viele bei der Transformation oftmals ein bisschen, vielleicht Verkenntnis ist das falsche Wort, aber gewisslich zu kurz bedenken, würde ich behaupten. Dass, wie gesagt, das waren alles Firmen, die wir gekauft haben, die eigenständig waren und die eigentlich auch alle sozusagen eigenständig profitabel, funktionabel in sich waren, sonst hätten wir die nicht gekauft. Da kommt dann sozusagen vom Kern schon mal die Frage, warum muss ich mich ändern, wenn etwas schon funktioniert? Und da haben wir, ja, wir haben sehr offen und Transparenz auch firmenweite Werte oder einen Leadership Principles zum Beispiel entwickelt, dass wir sagen, als ein Beispiel, deswegen kenne ich die auch eigentlich nur auf Englisch, dass wir sind eine Firma, die zwar vom Kern her relativ deutsch ist, aber wir haben eben auch Mitarbeiter in Dänemark und Luxemburg, und von daher wird alles auf Englisch gemacht, und dann haben wir Leadership Principles entwickelt und die Leute auch damit abgeholt und versucht, Buy-in zu generieren, dass man sich daran orientieren kann und gleichzeitig aber auch die Manager, das Management daran auch sozusagen gemessen, inwieweit sie das selber vorleben, umsetzen. Und damit ging schon viel in die Richtung Kultur. Am Ende muss man aber, wie du auch gerade schon gesagt hast, eben auch der Sache irgendwie Genüge tun, dass wir sehr unterschiedliche Firmen waren. Wie du sagst, wir haben eine Firma, die gibt es seit, ich glaube, nicht ganz 45 Jahren. Und da gibt es Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, haben eine Zugehörigkeit von 35 Jahren. Dagegen gibt es auch Firmen, die gibt es seit 5 Jahren, und da entsprechend ist irgendwie die längste Zugehörigkeit, weiß nicht, 5 Jahre oder 4,5. Und das muss man sozusagen alles mittragen, aber am Ende sind das ja, offen und transparent und auch die Leute mitnehmen auf die Reise, hat sehr viel, wie man auf Neudeutsch sagt, Buy-in generiert.
Ja.
Genau.
Aber das Mitnehmen, da würde ich gerne noch näher darauf eingehen. Mich persönlich, ich habe ja einen Austausch, Kollege, einen Austausch, den ich über Jahre pflege mit Daniel Metzig. Der hat ja die Konzepte Open Space Agility und Inviting Leadership geschrieben. Auch in der Living Transformation ist das ja Inviting Leadership, wie man Einladungen ausspricht an Mitarbeitenden, Teil des Transformationsprozesses zu sein, extrem wichtig. Also nach dem Motto, also ist ja wie in einer Beziehung in Anführungszeichen. Ja, ich kann nicht meinem Partner sagen, ändere das, ne, sondern die Änderung muss von mir selber kommen. Das Gleiche auf die Organisation übertragen, kann ich nicht von außen sagen, hey, ändert das, sondern es muss ja von innen kommen. Das ist viel mehr getragen. Wie ermunterst du oder wie integrierst du die Mitarbeitenden und aktivierst sie eigentlich, Teil dieser Änderung, Teil dieses Transformationsprozesses zu sein?
Das ist eine spannende Frage. Also vom Grundsatz her ein Leitmotiv, wenn man so will, was wir haben, ist, dass wir sehr, sehr früh gesagt haben, es gibt sogenannte Gruppenfunktionen. Das heißt, jedes Team, ich nehme jetzt mal die Rechtsabteilung, weil es irgendwie ein greifbares, haptisches Abteilung ist, die ist verantwortlich für alle Rechtsanliegen, die wir haben, unabhängig von der Entität, unabhängig von dem Land, unabhängig von, ich sag mal, dem Thema, solange es in den Scope der Rechtsabteilung passt. Und das hat dazu geführt, dass zum einen sozusagen ich sag mal, die mehr gruppenorientierten Funktionen oder Denkweise sich auf die Neuankömmlinge in unserer Gruppe fokussiert haben, aber umgedreht auch. Also es ist sozusagen so ein Ziehen und Schieben gewesen, dass man sich zusammen verankert. Und dadurch hat sich auch mehr und mehr verankert, und das sehen wir auch in Peakon-Surveys, das sehen wir in der Art und Weise, wie wir kommunizieren, dass die Leute mehr und mehr das unser Way of Doing und das unser Operating Model verinnerlicht haben. Und das ist etwas, was total schön ist zu sehen. Und wir machen zum Beispiel als kleines Beispiel, wir machen immer einmal im Jahr, läuft auch gerade, so sogenannte Roadshows. Da sind immer drei von uns aus dem C-Level, fahren an die verschiedenen Standorte und sozusagen setzen uns da auf einen heißen Stuhl. Da kann man vorher Fragen einreichen oder man kann es auch im Plenum aussprechen. Das läuft, und da sieht man total, wie sich sozusagen da dieses einheitliche Ansatz, dieses ja, One unser Operating Model mehr und mehr verankert, wie der Sprachgebrauch sich anpasst, wie die Leute sozusagen agieren. Und das ist total schön zu beobachten.
Ich glaube auch, das ist eine Annahme, dass dadurch, dass ihr so häufig integriert, ne, und ich meine, aus dem Software-Deployment ist zum Beispiel immer, wenn man Software released, rausgibt an die Kunden, und wenn man das häufig macht, wird es besser. Man ist nicht mehr dann das Event und es ist super schwierig, ne, alle schwitzen, sondern es ist eine Regelmäßigkeit, ein Habit, also eine Gewohnheit. Ich könnte mir fast vorstellen, dass eure Firma und zwar auch die Capability, die Fähigkeit entwickelt und immer verbessert, automatisch, dadurch, dass ihr ja immer wieder neue Leute, also neue Firmen integriert, ist das da nicht die Ausnahmesituation? Es ist zwar immer wieder heterogen, aber so eine Art Integrationskapabilität, Fähigkeit, dass ihr sowas entwickelt habt. Beobachtest du sowas oder sagst du, nee, also sowas setzt sich nicht durch, ist im Endeffekt immer wieder komplett wie neu?
Nee, da ist, also ich würde dir da schon grundsätzlich zustimmen, dass da was, dass es da Lerneffekte gibt, dass es auch eine gewisse Offenheit zumindest von der einen Seite gibt, die sozusagen, wenn man so will, die unsere Seite, die das jetzt schon ein paar Mal gemacht hat, wenn da jetzt eine neue Firma dazukommt, dann gibt es da einen gewissen Prozess oder zumindest eine gewisse Offenheit zu sagen, ich muss mich jetzt oder darf mich mit den Neuankömmlingen beschäftigen. Aber nichtsdestotrotz ist für uns schon auch so, dass wir das als ein Top-Down-Unternehmensziel dieses Jahr und wahrscheinlich vielleicht auch nächstes Jahr, aber zumindest dieses Jahr implementiert haben, dass wir eben sagen, want unser Operating Model Everywhere. Damit man da auch sozusagen die ersten 80% Integration sind oftmals erreichbar und werden vielleicht auch bottom-up sozusagen angetrieben und umgesetzt, aber die letzten 20, die dann wie so vieles im Leben vielleicht ein bisschen langsamer gehen und ein bisschen mühsamer sind, die müssen wir oder die steuern wir, versuchen wir ein bisschen mit Top-Down dagegen zu steuern und das auch gewisslich messbar zu machen, ob eben die entsprechenden Prozesse, die entsprechenden Policies, die entsprechenden Art und Weisen, wie man zusammenarbeitet, auch dann überall gelebt werden.
Genau. Die Zusammenarbeit ist wahrscheinlich relativ stark, ne? Weil ihr ja auch, sag ich mal, integriert, also im Endeffekt ist es ein hochvernetztes Ding, was nachher eins wird, ein sehr komplexes Thema, glaube ich, auch gerade in den Themen, wo ihr unterwegs seid, im Finance-Bereich, im Fin-Bereich, und da sind die Transformationen ja auch, das ist ja auch der Inbegriff eigentlich der Komplexität, also wenn man unterscheidet zwischen kompliziert und komplex, sind Transformationen eigentlich das Paradebeispiel für eine komplexe Welt. Was waren so Herausforderungen, die du in so Transformationen erlebt hast, an konkreten Beispielen und wie bist du damit umgegangen?
Ja, also wir haben, ich glaube, was du auch gerade schon zum Komplexität gesprochen hast, ich glaube, ein großes Thema, was es in unserem Umfeld gibt, in dem Payment, wenn man so will, ist, dass das an sich schon sehr technisch ist und da auch sehr viel verschiedene Abhängigkeiten an externe Dienstleister sind. Also um das mal konkret zu machen, jeder von uns hat wahrscheinlich schon mal irgendwie an der Tankstelle mit einer Karte gezahlt, als Beispiel, und man fragt sich vielleicht gar nicht so genau, wie kommt jetzt das Geld von meiner Karte oder von meinem Konto zu dem Tankstellenbetreiber, und der Tankstellenbetreiber freut sich darüber, dass er da so einen kleinen Terminal hat und kriegt irgendwie die 100 Euro für das Tanken. Aber dahinter laufen wahnsinnig viele Prozesse zu den verschiedenen sogenannten Schemes, also für Visa und Mastercard und so weiter und so fort. Und da ist in der Transformation war für uns eigentlich oder ist für uns eigentlich immer der erste Schritt ist, wie so eine Plankarte aufzubauen, welche Prozesse technischer Natur steht bei der Firma, die wir gekauft haben, laufen da, welche haben wir schon, welche Anbindungen und wie können wir die vereinheitlichen. Das ist natürlich sehr technisch und das ist etwas, was man sozusagen schön runterkaskadieren kann. Und dann passiert eben wo wir auch gerade schon drüber gesprochen haben, der mehr kulturelle Aspekt und der mehr auch interpersonale Aspekt, dass man sagt, man muss sich die Prozesse anschauen, man muss die Leute auch mitnehmen. Ja. Und da haben wir eigentlich immer wieder ein ähnliches Thema, das, wie ich gesagt habe, die meisten haben, die Firmen, die wir gekauft hatten, hatten so zwischen 50 und 100 Mitarbeiter. Und wir haben mit all den Akquisitionen in keiner Firma irgendwie einen Steuerexperten gehabt, weil man natürlich mit 50 bis 100 Leuten auch keinen braucht, der sich explizit um Steuern kümmert, sondern man hat tendenziell irgendwie seinen Steuerberater oder vielleicht macht es der WP noch mit in diese Richtung. Und jetzt sind wir 710 Mitarbeiter bei uns und jetzt macht es total Sinn. Und das ist sozusagen die Transformation, die gewisslich auch eine Komplexität mit sich bringt, ist, dass wir mehr Spezialisten in manchen Bereichen brauchen oder in vielen Bereichen brauchen, aber sehr viele Generalisten oftmals haben, weil es eben ja, immer kleinere Firmen waren, die wir jetzt alle zusammenbauen. Und da ist auch manchmal etwas, wo man fairerweise sagen muss, der Mitarbeiter, der früher Generalist war, der würde auch gerne Generalist bleiben. Und dann ist oftmals die Schwierigkeit zu sagen, gibt es diese Rolle in Zukunft noch? Also das finde ich schon immer auch eine größere Herausforderung. Bis jetzt haben wir es eigentlich immer gut lösen können mit anderen Rollen, die wir kreiert haben. Aber manchmal führt es auch dazu, dass man ganz offen sagen muss, nee, ich bin eigentlich eher, ich fühle mich in einem anderen Umfeld ein bisschen wohler und wir suchen vielleicht eher den Spezialisten oder die Spezialistin.
Was ist Transformation? Wie kann agile Zusammenarbeit gestaltet werden? Und was bringt Agilität eigentlich für wen? Diese und viele weitere spannende Fragen stellen wir uns nicht nur in diesem Podcast. Viele Antworten und konkrete Lösungsvorschläge findest du in unserem Buch Living Transformation. Die Living Transformation ist ein Ansatz für Organisationen, Coaches, Berater und Macher, um einen kontinuierlichen Veränderungsprozess aufzusetzen. Weitere Informationen und den Link zum Buch findest du unter living-transformation.com und in den Shownotes.
Ja, das ist, glaube ich, auch ein Trend, der in vielen anderen Branchen auch zu sehen ist, ob es jetzt im Automotive ist oder im IT-Digitalbereich, weg vom Generalisten hin zum Spezialisten oder, wie man so auch sagt, T-Shape, ne, dass man sagt, man kann eine Sache ganz gut und ein bisschen über den Tellerrand gucken. Ich war letzte Woche auf einer Konferenz, da ging es um die Diskussion, naja, im Endeffekt brauchen wir Spezialisten 2, 3 Themen von 20, also sogenannte Multiskills, ja, und also meine Erfahrung ist, dass wenn das Unternehmenssetup so ist, dass es die braucht, wenn die Mitarbeiter auch Interesse daran haben, sie müssen halt nur diesen Mehrwert selber verstehen, ne? Und auch dann die Chance haben, über Peer-Programming, Peer-Learning, Mobbing oder dergleichen, über Techniken der Zusammenarbeit, das auch die Chance zu erreichen, da tiefer zu gehen. Aber der Trend, glaube ich, Generalisten zu haben, der geht stark, finde ich, zurück. Und dann eher in Richtung Multiskills beziehungsweise T-Shapes, ne?
Genau. Ich meine, viele Bereiche sind auch mittlerweile so komplex, dass man das als Generalist, zu dem ich mich vielleicht mitunter auch zählen würde, auch eine ganze ordentliche Zeit braucht, das in der Tiefe zu durchdringen. Und von daher ist das ein nachvollziehbarer Prozess, der sich da irgendwie entwickelt, in vielen Firmen, bei uns auch. Und genau, man muss das einfach wie vieles im Leben, was du ja vorhin auch schon mal angesprochen hast, in einer guten Beziehung, man muss das irgendwie offen kommunizieren und offen versuchen, deine Rolle zu kreieren. Und viele Leute sind ja auch total wandlungsfähig und sind auch wandlungsgewillt und suchen auch neue Herausforderungen. Und wir versuchen, wo immer möglich, natürlich auch intern oder mit internen Leuten irgendwelche offenen Positionen zu besetzen, weil am Ende ist das etwas, was auch unsere Kultur positiv beeinflusst. Wenn interne Entwicklungschancen da sind, dann hat man einfach noch motiviertere, noch bessere Mitarbeiter in der Hinsicht, dass sie schon etwas anderes vielleicht in dem Unternehmen gesehen haben und dieses Wissen dann auch in anderen Bereichen mitnehmen. Also das ist eigentlich ein Win-Win für alle Beteiligten.
Ja, du hast deine Rolle auch eben angesprochen, sozusagen als Führungskraft, ne? Und ich glaube, dass die frühere Führungskraft, der Generalist, also ich versuche alles irgendwie zu verstehen, auch sich stark in so einer Transformation ändert hin zu, was heißt denn überhaupt Führung und kann ich agile Lean-Führung, also moderne, nachhaltige Führung irgendwo auch mich verbessern. Also häufig ist das ja so, jetzt nicht dir unterzustellt, aber häufig ist das ja so, dass der Karriereweg ja eher fachlich getrieben ist und dann auf einmal guckt man, ups, ich habe ein gutes Projekt gemacht, ich bin jetzt Führungskraft, ich habe 20 Leute, aber Führung an sich, Entwicklung von Leuten, habe ich gar nicht eigentlich gelernt oder auch die Erfahrung. Wie ist deine Erfahrung, wenn man jetzt sagt, okay, man will die Rolle des agilen Leaderships weiterentwickeln, was ist das für eine Rolle von Führung innerhalb der Transformation, innerhalb von UNZER?
Ja, also ich glaube, da hast du einen interessanten Punkt angesprochen. Wir haben zum Beispiel uns das auch auf die Fahne geschrieben und setzen es auch um, dass eben nicht nur, dass die Manager auf den verschiedenen Teams auch entsprechende Schulungen bekommen, dass sie nicht nur im Bereich Leadership. Und da wird ganz klar auch ein großer Fokus darauf gesetzt, auf diese Agilität. Wir sind, wie ich beschrieben habe, wir sind ja auch am Ende eine Firma, die in einem relativ agilen Umfeld spielt. Die Prozesse, die Schnittstellen, auch das Kundenbedürfnis ändert sich relativ schnell. Wir sind eben kein Autohersteller, wo man sagt, man baut irgendwie, ich weiß nicht, 3 Jahre an einem Auto und dann released man, sondern gefühlt sind wir mit dem Release schon wieder in dem Zyklus, wo man sagt, wir brauchen wieder was Neues. Deswegen Agilität ist eigentlich bei uns in den täglichen Prozessen drin. Aber man muss das eben auch, die Steuerung der Agilität und die Steuerung der Ziele auch entsprechend anpassen. Also das ist etwas, was wir auch versuchen mit Trainings und mit, ja, am Ende auch mit Vorleben hinzukriegen, dass man eben sagt, Agilität auf jeden Fall, aber man darf auch nicht das große Ziel aus den Augen verlieren. Und da haben wir zum Beispiel jetzt dieses Jahr ein sehr umfangreiches neues System implementiert, das nennt sich Leapsim, wo wir eben sagen, jedes Team, jeder Mitarbeiter, jedes Team, jede Funktion und jeder Bereich setzt sich Jahresziele bottom-up, die in diese Firmenziele irgendwie einzahlen, die wir vorgegeben haben. Und dann sozusagen gibt's grundsätzlich Ideen zu sagen, monatlich sollten da Milestones erzielt werden. Aber das hilft, dass man immer mal wieder in dem täglichen agilen, manchmal auch leicht chaotischen Alltag mal den Kopf aus dem Wasser stecken kann und sagen kann, wo schwimme ich eigentlich hin? Ah ja, okay, ich bin noch auf dem Pfad oder nee, jetzt habe ich irgendwie die Orientierung verloren, jetzt da wollte ich ja eigentlich hin. Und das ist immer so ein Balance-Spiel, was man, glaube ich, ja, die meisten Firmen, vielleicht jede Firma, wir auf jeden Fall, immer wieder spielen müssen, aber es ist eben dadurch auch beweglich, es ist flexibel, man kann die Ziele auch anpassen, aber man darf eben nicht aus Agilität sozusagen einen Ad-Hoc-Mechanismus entwickeln, was ich manchmal schon in anderen Firmen gesehen habe.
Genau, das ist, zum einen ist Agilität kein Selbstzweck, ne, sondern agile Arbeitsweisen, agile Strategie-Portfolio-Arbeit, agile Prozesse- und Organisationsstrukturen, agile Delivery und Firmenkultur, das sind, Zweck, Mittel und Zweck, Werkzeuge, Methoden, Frameworks, um was anderes zu erreichen, flexibler zu sein und dergleichen. Und das beobachte ich auch häufig, ich war vor 7, 8 Jahren bei einem großen Versender in Berlin. Die sind in 2-3 Tagessprints sind die gesprintet und irgendwann kam dann immer ein Mit-30er rein, Führungskraft, und hat gesagt, oh, das ist der neue Scheiß, den machen wir jetzt. Führte dazu, dass irgendwie nichts passierte und jeder sehr aktionistisch, das böse Wort, Dinge versuchte umzusetzen. Und das, glaube ich, muss man eine Balance finden zwischen, naja, das ist unsere Strategie und oder am besten immer Strategie, die auch auf den Kunden einzahlt, und das ist das tägliche. Und wenn das muss irgendwo verbunden sein, ne? Wir haben häufig beispielsweise dann das Lean Portfolio Management, wo wir dann halt Strategie und Umsetzung verbinden, weil wenn dieses Mittel nicht da ist, eine Verbindung, dann produziere ich alles, vielleicht auch sehr schnell oder sehr flexibel, aber vielleicht nicht unbedingt zielführend in der Strategie. Ja? Ihr habt, also wenn ihr das bereits so macht, nutzt ihr das zum Beispiel auch zur Priorisierung von euren Backlogs oder wie kann ich mir das genau vorstellen?
Ja, also wir haben einen Prozess, in dem wir sozusagen auch top-down am Ende sagen, wir haben eben bestimmte Anzahl von Firmenzielen und wir jedes Quartal sozusagen ziehen wir einen kleinen Zwischenbilanz und sagen, wo stehen wir gegenüber dem Ziel, was wir uns da gesetzt haben, und versuchen dann auch daraus resultierend zu sagen, ah ja, in Unternehmensziel 3 ist jetzt Halbjahr und wir sind erst bei 20%, bei Nummer 5 sind wir aber schon bei 80. Dann werden sozusagen die Sachen, die Helme auf 3 einzahlen, vielleicht ein bisschen höher priorisiert in der Q3-Roadmap. Also das versuchen wir schon umzusetzen. Wenn man mal ganz ehrlich ist, es kommt auch immer wieder ad hoc dazwischen, was dann vielleicht auch sozusagen eine Roadmap ein-, zweimal ein bisschen durchschüttelt, sag ich mal so.
Ja.
Aber umgedreht versuche ich zum Beispiel den Teams auch klar zu sagen, das kann man gewisslich vorplanen. Also nehmt euch nicht vor, keiner von euch hat 40 Stunden die Woche Zeit, sich mit Projekten zu entwickeln, beschäftigen, außer vielleicht einem Projektteam. Sozusagen plant mit, ich weiß nicht, 40% Kapazität für Projekte und 60 ist sozusagen daily business as usual, damit man eben auch sich diese Genugtuung kriegt, in der man sagt, ja, ich habe mir ein Projekt vorgenommen und ich habe es auch geschafft, in der Zeit, in der ich es vorgenommen habe, in der Qualität, die ich vorgenommen habe, umzusetzen. Das ist, kann man oft beobachten, dass das dann, wenn man das überfrachtet, eben auch zu so einem Frust führt, weil man es eigentlich sagt, ich kann es gar nicht schaffen, weil ich habe so viele andere Sachen zu tun, aber es wird von mir erwartet, dass ich es mache.
Ja. Zeigen ja auch Studien, dass wenn man sich mit 100% Kapazität ausplant, dass man eigentlich langsamer wird. Ich vergleiche das im Training, wenn ich gebe ja Trainings, immer mit so einem Wasserglas. Und dann mache ich das Wasserglas ganz voll, gehe damit und dann geht die Hälfte natürlich daneben, also gehe ich sehr langsam. Versus gegen die Situation, ich mache halb voll und kann dann einfach in der Zeit dreimal gehen, was halt summa summarum mehr ist. Und das zeigen Studien halt auch, dass man sich nicht ganz voll planen kann und dann einfach schneller tatsächlich wird. Es ist ja erstmal kontraintuitiv, aber es funktioniert tatsächlich. Und das ist spannend. Du hast gesagt, ihr macht das so in 3-Monats-Zyklen, dieses Review und Neupriorisierung. Stimmt das?
Also wir haben Jahresziele, die sind runtergebrochen auf ein bisschen unterschiedlich, aber grundsätzlich haben die monatliche Milestones und wir haben dagegen die Sprintplanung, die IT-Sprintplanung, die wird auf Quartalsbasis geplant. Das heißt, in einem perfekten Setup kommt sozusagen aus Q2 etwas raus, was in Q3 dann in die Sprintplanung geht. So ist sozusagen das Konzept, was vorgelebt wird, aber sicherlich auch da gibt es noch Bereiche, wo man es verbessern kann.
Ja. Ja, das ist übrigens spannend. Ich finde, dass egal welches Framework man orientiert, schaut, ne? Also beispielsweise Safe, Get Agile Framework, die arbeiten auch in 3-Monats-Zyklen. Die Living Transformation als Transformations-, also nicht Produktion, sondern Transformationsmethodik und Framework arbeitet auch mit 3 Monaten. OKR auch. Irgendwie ist das so ein Magisches mit 3 Monaten im Hinblick auf, naja, so kann ich gerade noch nach vorne gucken. Und ja, auf der anderen Seite, es ist aber, es ist noch praktikabel. Ne? Das ist spannend.
Auf jeden Fall. Also wir hatten zum Beispiel am Anfang haben wir eher sozusagen nur mit Jahreszielen gearbeitet und das führt eigentlich oftmals dazu, nicht bei allen, muss man fair sein, aber bei einigen, dass so gefühlt die ersten 2 Quartale so wenig passiert und dann staut sich das alles so ein bisschen zum Ende des Jahres auf, nach dem Motto, ich muss noch meine Ziele erreichen. Wie komme ich da hin? Das kann eigentlich nicht funktionieren, weil in der zumindest bei uns technologisch getriebenen Umgebung braucht die IT ja auch Zeit, das umzusetzen. Das heißt, wenn ich in Q4 mit Requirements komme, dann ist eigentlich per Definition kommt das erst nächstes Jahr.
Ja.
Und das sozusagen von daher sind total so Quartalsziele sind, glaube ich, etwas, in dem man so ein bisschen vorausplanen muss, nicht nur von Woche zu Woche, sondern eben von Quartal zu Quartal, aber gleichzeitig auch noch was Greifbares und irgendwie was, wo man sagen kann, das nehme ich mir vor und wenn ich kann es erreichen und dann eben, ich bin immer ein großer Verfechter davon, dass man auch irgendwie diese Genugtuung spüren kann, dass man sich ein Ziel vornimmt und das auch erreicht.
Ja, das Feiern, ja, das
ja.
Und nicht nur hinterherhecheln, sage ich mal, das macht keinem auf Dauer Spaß und dieser gefühlte Dauerdruck, sondern halt auch abhaken, ne? Oder wie ich es häufig mache, ich schreibe meine To-Dos tatsächlich ab und zu noch auf Post-its, zusammenknüllen und schön in Papierkorb mit Basketballwurf reinwerfen. Ne?
Ganz genau. Ganz
du hast gesprochen von eurer Arbeitsweise. Ihr habt sehr stark, seid ihr ja technologieorientiert, auch in der Programmierung halt auch drin. Ich kann mir vorstellen, dass da hohe Abhängigkeiten sind. Arbeiten eure Ziele oder aber habt ihr ein eigenes Management, wie ihr Abhängigkeiten in der skalierten agilen Umgebung habt oder habt ihr euch an ein Framework orientiert?
Nee, da haben wir das haben wir sozusagen eigen, also wir haben kein Standard-Framework dafür genommen und das übergestülpt, sondern wir haben uns ein bisschen sozusagen Best-Case-Szenario angeguckt, was macht Sinn in unserem Setup, und vor allem haben wir auch da am Ende, gerade sozusagen von der Tech-Seite, haben wir eben, wie gesagt, viele Altsysteme, nennen wir die immer, obwohl das sozusagen vielleicht auch, ja, wir haben Firmen gekauft, die auf einem System liefen, und am Ende ist es so, dass die meisten Systeme, zumindest damals, wie sie gebaut wurden, eher Monolithen sind und man das heute sozusagen so eigentlich nicht mehr bauen würde. Und das resultiert eigentlich, dass wir gesagt haben, wir müssen eigentlich auf einer grünen Wiese nochmal anfangen, ein Parallelsystem aufzubauen, was dann Bit by Bit die einzelnen Monolithen übernimmt und die Fähigkeiten übernimmt und damit sehr viel agiler sind und eben sozusagen eine Tech bauen, die man heute wieder bauen würde. Und ja, das ist eigentlich funktioniert, ist für uns ein sehr gutes Umfeld, erlaubt auch, dass man ein paar Fehler aus der Vergangenheit vielleicht damit auch mal gerade zieht. Ist sicherlich aufwendig, aber ist eigentlich sozusagen das, wo wir als Firma und auch mit unseren Gesellschaftern hinwollen, weil das in dem Umfeld, in dem wir sind, in der Technologie und der Agilität ist das System, auf dem alles läuft, ist eins der Hauptassets, die man so mitbringt.
Mhm. Die Arbeitsweise, also die skalierte Arbeitsweise, hast du gesagt, ist habt ihr selbst entwickelt über die Jahre. Wie geht ihr in eine Weiterentwicklung? Wie geht ihr mit einer Weiterentwicklung? Wie seht ihr Dysfunktionen, Dinge, die nicht so klappen? Worüber wird das hochgespielt?
Also wir haben, wenn man da vielleicht so ein bisschen auf den, sozusagen vielleicht nicht auf der IT bleibt, sondern mehr auf die Prozesse geht, haben wir zum Beispiel eine Metrik, mit der wir das versuchen zu messen, wie viel Prozesse werden im Unternehmen gelebt. Das ist sozusagen eine Anzahl. Da versuchen wir auch bestimmte Reduktionen zu erreichen, weil wir wissen, dass es eben Redundanzen darin gibt. Aber umgedreht sozusagen versuchen wir eben auch zu sagen, gehen wir da einmal im Jahr mit den Process Ownern durch und versuchen das auch gegen, wir haben so Verlustdatenbanken, wir haben Incident Management, auch dagegen laufen zu lassen, zu gucken. Wir haben jetzt in den letzten 12 Monaten in dem Prozess, ich weiß nicht, 3 Alerts und wie eine Meldung in der Verlustdatenbank gehabt und das dagegen auch zu spiegeln. Und ein weiterer Punkt, der relativ hoch hängt bei uns, ist auch das Level der Grad der Automatisierung und Digitalisierung der Prozesse. Mhm. Das ist eigentlich etwas, was nicht immer so einfach zu messen ist, aber es ist vom Grundsatz her etwas, wo jetzt derzeit der Fokus drauf liegt, dass man eben noch weniger versucht, manuell zu machen und mehr eben auf Systeme setzt, die entweder Eigenentwicklung sind, aber es gibt ja auch fantastische Dienstleister extern, die etwas abdecken, was uns hilft, effizienter, schneller, agiler zu sein.
Ja, ich glaube, das Integrieren ist ja auch nicht schlimm. Ne? Also das heißt, wenn jemand eine geile Lösung hat, warum soll ich die nicht integrieren? Ja, besser als sie jahrelang zu entwickeln und dann nicht erfolgreich zu sein. Ich kenne das mit Sprachassistenten. Sprachassistenten ist ein Thema, was extrem intensiv ist in der Entwicklung. Und dann, wenn bestimmte Firmen einen eigenen entwickeln wollen, anstatt einen zu integrieren und sich auf die Hauptkerntätigkeit zu beschäftigen oder Kernkompetenz von sich selber, man muss ja nicht mal alles machen. Also ist ja auch vollkommen okay.
Total. Ja. Und am Ende sind wir sozusagen eigentlich selber ein gutes Beispiel, was wir machen. Wir machen ja auch eigene Zahlarten, also so zum Beispiel einen Rechnungskauf kann man bei uns White Label beziehen. Klar, kann von der Theorie her kann das jeder selber machen. Das ist nicht, ist jetzt, dafür braucht man jetzt kein Quantenphysiker sein. Aber sozusagen die Conversions zu erzielen, die wir erzielen können und dann am Ende auch, dass man das auf der Kostenbasis so hinkriegt, wie man es bei uns beziehen kann, das dauert länger und es ist ein intensiverer Aufwand. Und von daher, ja, ist das eigentlich unser Sales Pitch auch bei den Händlern. Und dann versuchen wir auch immer mal wieder uns das selber vor Augen zu spiegeln und zu sagen, ja, vielleicht sollten wir auch nach dem Motto Leben Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wir können das gut und andere können etwas anderes besser.
Ja. Wenn du jetzt mal in die Zukunft denkst, also wenn wir jetzt mal sagen, du in 3 Jahren immer noch auf dem Posten CTO, also positiv gesehen, und du schaust auf das, auf die Arbeitsweise, auf die Unternehmenskultur, welches Traumbild würdest du dir malen? Wie würdest du gerne auf uns schauen?
Boah, das ist eine tolle Frage. Und wahrscheinlich sozusagen auch richtig, dass man sich die immer mal wieder so überlegt, wo man in 3 Jahren sein will. Also ich würde hoffen und das Ziel wäre, dass wir Integrationen aller derzeitigen und vielleicht bis dahin noch kommenden Akquisitionen abgeschlossen haben, dass wir da sozusagen vielleicht auch Blueprints überall haben für weitere Akquisitionen, wie man die reinkriegt. Ich glaube, auf der Systemseite, das werden wir, bin ich auch total überzeugt davon, werden wir schaffen, dass wir unser One-Plattform 100% des sogenannten Traffics haben und dass wir eben auch, und das wäre vielleicht der dritte Punkt, irgendwie eine Messbarkeit machen, in der wir sagen, wie viel Automatisierung in den Backoffice, Middle-Office Prozessen haben wir erreicht und dass wir da nicht bei 100% sind, ist mir auch klar, weil das sozusagen so funktioniert unser Geschäft nicht, aber dass man da irgendwie in einem Wert ist von, ich weiß nicht, 60-70%, so nach dem Motto 2/3 ist irgendwie automatisiert und ist irgendwie standardisiert, das wäre, glaube ich, so ein Zielwert, wenn wir den erreichen, dann würde ich in 3 Jahren genüsslich sozusagen von oben herab drauf schauen und sagen, ach, das war, wir haben einen guten Weg erreicht oder wir haben einen guten Weg hinter uns gelegt, so sagt
man das. Und wenn man mit einem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin spricht in 3 Jahren, was kann die berichten aus ihrer oder seiner Perspektive heraus? Was meinst du?
Die kann Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die können dann hoffentlich berichten, dass es eine Reise war, dass sie eigentlich die Meilensteine erkannt haben und auch mitgenommen wurden und dass sie das eben nicht in Top-Down überstülpen ist, wir müssen jetzt, sondern dass man sie mitnimmt auf die Reise und dass sie die intrinsische Motivation eigentlich da drin haben, da auch hinzukommen und deswegen sozusagen auch als Team darauf gucken und sagen, das haben wir gut gemacht. Also das wäre so, glaube ich, so das Ziel.
Ja, cool. Wenn du jetzt auf deine Vergangenheit guckst, beziehungsweise in der Zukunft auf dich jetzt, was meinst du, was wären so Best Practice, beziehungsweise komplexes Umfeld, Emergent Practice, was sind so Dinge, die du deinem Alter sozusagen, deinem Ego früher mitgeben würdest? Worauf würdest du achten? Was würdest du nochmal anders machen? Gibt es vielleicht irgendwo welche Ressourcen, Bücher, Hinweise, also außer Living Transformation natürlich, Dinge, die du mitgeben möchtest, wo du sagst, naja, das würde ich mir persönlich und damit auch allen Zuhörern und Zuhörerinnen, guckt euch das mal an, da sind sicher ein paar Dinge dabei oder ein paar Sachen, die sinnvoll sind. Hast du da sowas, wo du sagst, das sind Best Practice, das sind Ressourcen, das sind Bücher, das sind Mentoren also, oder Ideen?
Genau, also ich vielleicht mal über Bücher, die mich irgendwie so gewisslich beeinflusst haben, die ich irgendwie ganz spannend fand. Das, glaube ich, ist auch nichts Neues für die Hörer. Es ist bekannt, irgendwie dieses Hard Things About Hard Things von Horowitz. Fand ich schon ein sehr, sehr inspirierendes Buch, in dem man irgendwie ganz, in dem relativ offen eben ja die Schwierigkeiten auch von Unternehmensführung, von auch von Wandel, von sich selber auch wandeln, dargestellt wird. Und das ist, glaube ich, etwas, was ehrlicherweise vielleicht sozusagen zu dem, was würde man anders machen oder welche Punkte hat man gelernt, die man sich vielleicht 5 Jahre früher selber geben würde, ist, Transformation ist nicht nur etwas in den Prozessen oder im System, sondern es ist auch bei einem selber. Man muss sich auch immer wieder transformieren in eine neue Rolle, in eine neue Umgebung, in eine neue Herausforderung. Und das macht mir Spaß. Aber das ist etwas, was man, glaube ich, erst mit vielleicht mit jedem Lebensjahr noch mehr versteht. Und das ist etwas, was ich so mitnehmen würde oder mitgeben würde. Ansonsten, was gibt es denn noch für Bücher? Ach ja, genau. Was auch ganz spannend war, aber auch ziemlich bekannt, ist dieses Big Five for Life von John Strzelecki, das ich auch sehr gerne, glaube ich, schon 2-mal oder 3-mal sogar schon gelesen habe, weil es immer irgendwie wieder sehr inspirierend ist.
Ja, vielen Dank. Auch diese Schlussworte, Transformation ist eigentlich mich betreffend auch und wie ich damit umgehe, das finde ich ein sehr, sehr schönes Schlusswort und ein schöner Abbinder eigentlich für dieses Gespräch. Ich bedanke mich an der Stelle für diese Einblicke in uns selber, aber auch in deine Arbeit als CTO und in deinen umfangreichen Erfahrungsschatz. Vielen Dank, dass du im Podcast der Living Transformation dabei warst.
Danke dir, Mario. Das war ein tolles Gespräch.
Danke.
Das war der Living Transformation Podcast, der Podcast für agile und digitale Transformation. Wenn ihr Fragen oder Kommentare zu dieser Folge oder direkt an unseren Gast oder Gäste habt, nutzt gerne die Kommentarfunktion auf Apple Podcast, Spotify oder worüber ihr uns hört. Für all diejenigen unter euch, die noch mehr über das Thema Living Transformation herausfinden wollen, nutzt gerne unsere Website unter living-transformation.com. Hier findet ihr weitere spannende Informationen zu dem Ansatz sowie unserem Buch. Wenn ihr Themenwünsche für weitere Folgen habt oder selbst einmal mit uns rund um das Thema Transformation diskutieren wollt, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@living-transformation.com. Darüber hinaus freuen wir uns über Bewertungen bei Apple Podcast, Spotify und Co. Bewertet uns und lasst uns ein Feedback da. Und damit ihr in Zukunft keine neue Folge verpasst, abonniert diesen Podcast.